herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Meyers Machtcafé. Mein Name ist Magdalena Riedl. Ich arbeite für Miller und Meyer Consulting und werde heute ein bisschen durchs Programm führen und moderieren. Das ist bereits unsere 5. Ausgabe von Meyers Machtcafé. Wer noch nie daran teilgenommen hat, Meyers Machtcafé ist eine Online-Event-Reihe, in der wir uns dem Thema Macht aus verschiedenen Perspektiven annähern. Das heißt, wir wollen uns anschauen, was für Erscheinungsformen von Macht gibt es, wie wird Macht ausgeübt, wie gehen wir mit Macht um. Das Gespräch wird wie immer geführt von Dominik Meyer, Gründer und Geschäftsführer von Miller und Meyer Consulting, einer der führenden Politikberatungsagenturen in Deutschland. Er ist außerdem Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft Politikberatung DGPOL und er hat auch ein Buch geschrieben zum Thema Macht namens Logiken der Macht gemeinsam mit seinem Co-Autor Christian Blum. Und heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema fürs Machtcafé und zwar wollen wir uns dem Verhältnis von Sprache und Macht in politischen Systemen widmen. Wir wissen ja alle, dass Sprache auch immer politisch ist. Sie ist nicht nur ein Verständigungsmittel, sondern spiegelt auch Machtverhältnisse wider. Und heute wollen wir eben ein bisschen darüber diskutieren, wie Sprache in der Politik verwendet wird und wie politische Akteure auch mit Sprache Macht ausüben. Und dafür haben wir heute einen sehr spannenden Gast bei uns. Und zwar begrüßen wir Herrn Professor Dr. Henning Lubin. Herr Professor Lubin ist wissenschaftlicher Direktor am Leibniz-Institut für deutsche Sprache und Professor für germanistische Linguistik. Und er ist ein Spezialist auf dem Gebiet der Sprachpolitik. Also er hat dazu auch mehrere Bücher und Artikel geschrieben. Und herzlich willkommen, Herr Professor Lubin. Ich glaube, Sie können uns da einige spannende Sachen erzählen. Und dann würde ich direkt an Dominik Meyer übergeben.
Ja, herzlichen Dank, Magdalena. Herr Professor Lubin, herzlich willkommen. Ich sehe viele bekannte Gesichter, auch Meyers Machtcafé-Experten. Hallo Joscha, die auch schon Rede und Antwort gestanden haben uns in einem frühen Machtcafé. Herzlich willkommen, aber Herr Professor Lubin, Sie sind einer der großen Sprachexperten, Linguisten. Wir haben eine klare, einfache Frage für Sie am Anfang. Ich denke, was macht eigentlich politische Sprache wirklich aus?
Das ist eine sehr umfassende Sprache. Aber politische Sprache macht natürlich aus, dass sie vor allem in der Öffentlichkeit stattfindet und auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist. Ich glaube, das ist etwas, was nicht zwangsläufig in der Sprachverwendung immer tatsächlich so ausgeprägt ist. Und diese Auswirkung, diese Zielsetzung von Sprache ist ja auch das, was politische Sprache auch in der Geschichte immer schon sehr klar konturiert hat. Stichwort Rhetorik. Rhetorik ist im Grunde genommen verbunden mit dem Beginn von Politik in der griechischen Antike und hat tatsächlich zu einer Entwicklung eben einer öffentlichen Sprachverwendung geführt, die nach ganz eigenen Gesetzen funktioniert. Ich glaube, das ist etwas, was in Sprachverwendung in diesem Bereich heute auch eingeschrieben ist. Nicht die Rhetorik immer nur auf der großen Bühne, sondern, und das macht vielleicht eben auch gerade die politische Sprachverwendung in einer parlamentarischen Demokratie aus, auch die Gesprächsrhetorik, die Diskussionsrhetorik, die Rhetorik der kleinen Formen, die Überzeugungsarbeit und die Mechanismen, die dabei tatsächlich auch zum Tragen kommen. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist politische Sprache natürlich ein Teil der Sprache überhaupt, das ist ganz klar, aber funktioniert nach bestimmten ganz eigenen Prinzipien und ist in ganz eigener Weise auch tatsächlich aufgeladen in ihrer Verwendung.
Spannend. Die Prinzipien, vielleicht können Sie ein bisschen so in die Geheimnisse der politischen Sprachfunktionalität einsteigen. Was sind so Prinzipien von politischer Sprache? Was haben Sie da festgestellt?
Ja, das wäre natürlich schön, wenn man diese Prinzipien einfach so benennen könnte. Das wäre sozusagen der Gral der politischen Sprachverwendung. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht das Buch kennen, Die siebte Sprachfunktion von Laurent Binet, auf Französisch 2015 erschienen. Ich kann das nur allen sehr empfehlen. Das ist nämlich die Vision einer geheimen Sprachfunktion, die der große Sprachforscher und Strukturalist Roman Jakobson angeblich gefunden hat, aber verheimlicht hat. Nur sechs Sprachfunktionen publiziert hat, darüber geschrieben hat. Die siebte Sprachfunktion ist die der Beeinflussung, mit der man andere Menschen nach Belieben manipulieren kann. Und das ist ein sehr grotesker Roman, der sich darum dreht, dass zum Beispiel Mitterrand offenbar auf einmal mit der siebten Sprachfunktion im Gepäck auf die politische Bühne getreten ist, einige andere auch. sozusagen der Gral der Sprache, der Rhetorik, der sprachlichen Beeinflussung. Und wenn man nun schaut, was eigentlich dahinter steckt, welche sind denn die Funktionen von Sprache, denke ich, da gibt es natürlich gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse, die man da heute benennen kann. Ein ganz wichtiges Element ist letzten Endes die Verhaltenspsychologie. Es hat dafür ja sogar einen Nobelpreis gegeben für Daniel Kahneman und Amos Tversky, der allerdings zuvor schon verstorben war. Der Autor von Schnelles Denken, Langsamen Denken ist Daniel Kahneman, der Bestseller vor einigen Jahren, bei dem es darum ging, eigentlich zu sehen, in welcher Weise wir als Menschen von Sprache beeinflusst werden. Was passiert eigentlich in unserem Verhalten, wenn wir ganz bestimmte sprachliche Konstruktionen vor uns haben, wenn wir bestimmte Wörter hören und bestimmte Reaktionen dann eigentlich zeigen sollen? Und es hat sich dabei gezeigt, dass wir keineswegs der Homo economicus sind, der alles nur rational durchdringt, sondern dass wir da in einem ganz hohen Maße von unterschwelligen Einflussnahmen, die mit unserer Konstruktion und unserer Genese als Menschen zu tun haben, abhängig sind und diese dann tatsächlich auch in das Verständnis von sprachlichen Äußerungen einbringen. Ein anderer Bereich, kognitive Metaphorik, mit entsprechenden Bildern Gedankengänge sozusagen zu konstruieren, zu beeinflussen. Es ist eben etwas sehr Unterschiedliches, wenn ich von Shuttle Service spreche, illegalem Shuttle Service oder von Seenotrettung, um die Flucht- und Migrationsereignisse auf dem Mittelmeer zu beschreiben. In dem einen Fall, da werden bestimmte Gedankengänge in Gang gesetzt, die eben mit der Metapher Shuttle-Service zu tun haben, regelmäßig, gefahrlos, auf Bezahlung, etwas, was wir alle kennen, wenn man zum Flughafen fährt oder so etwas. Und auf der anderen Seite Seenotrettung, wo wir weiß-grün gestrichene Schiffe in Nordseehäfen vor uns haben, die bei hohem Wellengang auslaufen, um Menschen in Not zu retten. Das sind natürlich Dinge, die tatsächlich Gedankengänge steuern, die Assoziationsprozesse tatsächlich in Gang setzen. Und genau das ist gewollt, wenn es um politische Sprachverwendung geht, Schritt für Schritt die Gedanken unterschwellig in eine ganz bestimmte Richtung zu drängen, sodass sich Schlussfolgerungsprozesse ganz von alleine vollziehen, die gar nicht explizit den Zuhörenden untergejubelt werden müssen, sondern die Schlussfolgerungen ganz von selber geschehen und somit die politische Botschaft viel sicherer, viel tiefer verankert wird, als wenn sie nur einfach vorgesagt wird.
Ganz spannender Punkt. Wir in der Politikberatung, in der Politik sagen immer, 80% ist nicht das Argument oder der Inhalt einer Aussage, sondern 80% ist das Surrounding, die Aussage zu dem machen, was sie ist und wie sie ankommt. Das ist ja die ganz große Herausforderung, die wir immer sehen. Was würden Sie einer Politikerin raten, wenn sie jetzt eine Rede halten müsste, die Personen sagen, wie soll man eine Rede heute aufbauen, um erfolgreich zu sein? Soll man sich sehr stark, wie Sie gesagt, emotionalisieren mit wenigen Argumenten? So, was sind da so aus Ihrer Forschungsvorhaben im politischen Raum so ein paar Punkte, die ganz wichtig sind, wo Sie glauben, was macht eigentlich eine gute politische Rede aus? Oder für Sie ja einige Beraterinnen und Berater im Umkreis, heute zu, wie kann man eine Rede so vorbereiten, dass man, wenn man dann hinterher sie gehört hat, sagt, okay, die war erfolgreich.
Also in der Phase der Vorbereitung, da wäre ich tatsächlich auch wirklich daran interessiert, hier mit Praktikerinnen und Praktikern vielleicht auch noch im Rahmen dieses Gesprächs in Verbindung zu treten. Denn das ist natürlich etwas, wo eine Menge von der Erfahrung abhängt und von den Möglichkeiten, überhaupt hier auch Ausgestaltungen vorzunehmen. Ich glaube, dass sich da natürlich auch immer ein gewisser politischer Stil etabliert, aus dem man nicht so ohne weiteres heraustreten kann. Das kann man ja sehr deutlich sehen, wenn man sich historische politische Reden etwa ansieht. Auf YouTube ist das ja alles wunderbar dokumentiert und Sie da sehen, in welchen doch formalen Konstruktionszusammenhängen solche politischen Reden früher oftmals auch gehalten worden sind. Wir haben ja in Deutschland gerade mit der Zeit des Nationalsozialismus einen ziemlich tiefen Einschnitt zu verzeichnen in der politischen Kommunikation, weil nämlich nach dieser ich will mal sagen, nach dieser, nach diesem Höhepunkt im negativen Sinne von politischer, rhetorischer Einflussnahme, jedenfalls dem Versuch und auch teilweise natürlich dem geglückten Versuch, die politische Kommunikation in Deutschland ganz bewusst auf eine gewisse Formarmut auch gesetzt hat. Und gerade diese Reduktion in der rhetorischen Ausgestaltung in der politischen Diskussion Deutschlands eine sehr große Rolle gespielt hat. Ich glaube, das wirkt immer noch nach, wenn wir uns Reden in Frankreich ansehen, in den USA beispielsweise, wo natürlich Pathos eine sehr große Rolle spielt. Pathos ist Emotion. Das ist in Deutschland nicht sehr weit verbreitet. Wir haben einen sehr viel heruntergedimmteren Stil. Das können wir bei gerade bei dem politischen Spitzenpersonal ja sehr deutlich sehen, dass das anscheinend den Wählerinnen und Wählern doch auch anscheinend gut gefällt, wenn jemand wie Angela Merkel oder Olaf Scholz in einem doch oftmals fast sedierenden und wenig gestalteten Ton, scheinbar wenig gestalteten Ton, politisch in Erscheinung treten. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich von großer Bedeutung, hier auch in gewisser, auch in der richtigen Weise mit dem Mittel der Emotionalisierung zu arbeiten. Ich glaube, darum kommt man nicht herum, die richtigen Bilder, die richtigen Narrative tatsächlich auch zu erzeugen, die Emotionalität in einem mittleren Level einzusetzen, dass tatsächlich nicht der Pathos-Verdacht zu stark in den Vordergrund tritt und auf diese Weise natürlich auch sein spezifisches Publikum in den Blick nehmen. Wir haben eine so derartig heterogene Gesellschaft heute, dass es schon alleine dadurch sehr schwer ist, eine ganz bestimmte Wirkung mit einer Rede tatsächlich zu erzielen. Wir haben mal vor einiger Zeit empirisch die Wirkung von einer ganz einfachen vermittelnden Rede mit unterschiedlichen auch medialen Bestandteilen ermittelt und sind dabei mit exakt dem gleichen Aussagematerial, mit den gleichen Formulierungen, mit den gleichen Vermittlungsformen auf teilweise sehr, sehr unterschiedliche Wirkungen auch gestoßen, die teilweise eben mit der Performativität auch des Auftretens zusammenhingen. Und das ist eben ein dritter Aspekt, denke ich, der hier eine Rolle spielt und der eben auch manchmal vielleicht auch ein bisschen in die Wiege gelegt ist. Wie nehme ich diese performative Seite in geeigneter Weise auch tatsächlich ausgeprägt werden kann, ohne dass sie linkisch oder aufgesetzt oder eingeübt wirkt?
Ich denke, da haben Sie viel gesagt. Ich glaube, am Schluss muss man die Rede oder muss die politische Rede sich um den Menschen, der die Rede hält, immer formen. Das ist der entscheidende Punkt. Ein Macron ist keine Frau Merkel und ein Macron ist auch kein Joe Biden. Und das sind komplette kulturelle Unterschiede, wie Sie schon aufgezeigt haben, aber auch persönliche Unterschiede. Und es ist immer schwieriger in einer modernen Zeit, in einer sehr heterogenen Gesellschaft Menschen groß ansprechen zu können und die richtige große Rede zu halten. Also dieser Spagat zwischen Pathos und Logos ist ein ganz entscheidender Punkt. Es wird ja heute viel kritisiert, auch die Spitzenpolitik sehr viel kritisiert, dass sie aber zu sehr auch jetzt an in die Emotionalisierung kommt. Also genau, was Sie gesagt haben, dass dieses möglicherweise die Vergangenheit, die wir kannten von großen Reden, die dann als furchtbare, schlimme Verheißungen herausgestellt haben, doch etwas verschwunden ist. Die Emotionalität auch gerade in der Corona, in der Pandemie, da ist in der Politik ja was ganz, ganz Neues. Dass sich immer mehr unversöhnlich Gruppen und Menschen gegenüberstellen und Sprache auch neu zusammensetzen. Gerade da ist es die Frage jetzt für Sie, wie sehen Sie das Verhältnis? Es gibt ja einen neuen Kanal für uns alle in der Diskussion, in der Politik sehr wichtig, mit den sozialen Medien. Das ist eine ganz besondere Sprachform, politische Sprachform, die sich entwickelt hat. Wie bewerten Sie diese Sprachform in der Politik und wie bewerten Sie dann diese Sprachform in der Differenz zu der großen Ruckrede, auf die Menschen hoffen, um sie zu hören für Orientierungsleistung?
Ja, das ist in der Tat ein riesiger Spagat, eine riesige Spannbreite tatsächlich, die auch überbrückt werden müssen im politischen Geschäft. Was die kleine Form betrifft, da haben wir ja eine ganze Reihe von Beispielen ja auch in den letzten Jahren präsentiert bekommen, die gezeigt haben, wie schwierig diese kleinen Formen auch sind und wie viel Gefahr in diesen Formen lauert. Ich erinnere nur an Bemerkungen zur Wahl in Thüringen, die Robert Habeck gemacht hat, dass dann auch dort tatsächlich Demokratie Einzug erhalten hat, so ungefähr, oder sich Demokratie durchgesetzt hat. Also es ist tatsächlich eine ausgesprochen schwierige Lage. Die Kürze verführt dazu, Aussagen zu machen, die aus der Situation des Schreibens, in der man sich befindet, heraus vielleicht auch plausibel erscheinen, während es in einem anderen Zusammenhang dann rezipiert, gelesen, auf einmal ganz anders wirkt. Das ist eben etwas, was überhaupt die mediale Vermittlung von Sprache so schwierig macht, bestimmt auch natürlich durch und durch. Die Kontextbezogenheit. Wir haben einerseits im Prozess der Sprachproduktion Kontextbezogenheit. Wir beziehen uns auf das, was uns umgibt natürlich, was uns gerade beschäftigt, was wir gerade für einen Gesprächspartner haben und richten uns darauf ein. Und auf der anderen Seite der Kontext in der Situation der Rezeption. Was ist es, worauf praktisch eine sprachliche Aussage fällt? Was machen wir eigentlich damit? Mit was verbinden wir das? Und das ist eben etwas, was Kommunikation ganz generell prägt, dieses sich einstellen auf jemand anderes und das sozusagen berücksichtigen auch in der Produktion des Kontextes. In der politischen Kommunikation bedeutet das, insbesondere bei der medialen Vermittlung, in der sehr wenig Kontext eine Rolle spielt. Twitter ist dafür ein Paradebeispiel. Jede einzelne Twitter-Nachricht ist im Grunde genommen fast kontextlos zu sehen. Sie steht allerdings manchmal in einem längeren Thread drin. Und wenn wir diese kontextlose Wahrnehmung einer bestimmten Aussage nicht berücksichtigen und dann aus einem bestimmten Diskurszusammenhang, in dem man sich vielleicht im politischen Feld gerade befindet, eine Aussage tätigt, dann kann man damit tatsächlich auch auf einem ganz, ganz andere Weise eine Wirkung erzielen, als man sich das eigentlich vorgestellt hat. Und das ist eben eine Problematik, die in diesem Bereich eine Rolle spielt. Wir haben es grundsätzlich mit den gleichen Prinzipien zu tun, wie sie auch für die große politische Rede eigentlich gelten, wie sie auch in der klassischen Rhetorik wunderbar schon beschrieben werden und in moderner Form natürlich immer weiter auch am Wirken sind. Das Aptum, die Angemessenheit all dessen, was sozusagen an sprachlich-rhetorischer Formung auch ausgeübt wird. Und selbst der kurze Tweet, den wir absetzen, unterliegt natürlich derartigen Prinzipien. Aber ich würde da, glaube ich, auch immer zu einer gewissen Zurückhaltung raten, weil doch diese Effekte in Verbindung eben auch mit dieser enormen, sagen wir mal, Ungebremstheit, die in den sozialen Medien ja auch zu verzeichnen ist, hier teilweise Dynamiken auch angefacht werden, die, glaube ich, in mancherlei Hinsicht zumindest auch wirklich nicht gewünscht werden. Und das ist eben etwas, wovon ja auch viele aktive Politikerinnen und Politiker berichten. Wir hatten zum Beispiel kürzlich auf unserer Jahrestagung hier Renate Künast zu Gast, die uns dafür davon nochmal sehr genau berichtet hat, was alles bei ihr an Schmähungen in ihrer Zeit als Ministerin so aufgelaufen ist und was dann wiederum passiert ist, als sie die Leute, die diese Schmähungen ihr auf Facebook zugeschickt hatten und als Kommentar eingetragen hat, dann persönlich mal besucht hat. Sie ist dann ja hingefahren zu den Leuten, die solche Meldungen teilweise höchst diffamierend und beleidigend aufgesucht hat und sich mit denen dann versucht hat, auseinanderzusetzen. Und das war selbst wiederum eine ausgesprochen bizarre Erfahrung, die sie damit gemacht hat.
Sehr spannend, aber ich finde, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt eigentlich für uns alle gerade gebracht, wenn Sie sagen, auch im kleinsten Tweet sollte man die klassischen Elemente der Rhetorik nicht vergessen, die Sie gerade nochmal schön aufgezählt haben. Es ist ja auch so, dass die Bundeskanzlerin erstmal Zeit gebraucht hat zu lernen, dass man nur ganz kurze Sätze machen sollte, am besten keinen Nebensatz hat und jedes Fremdwort zu vermeiden, das man vermeiden kann, um die Sprache einfach aber klar zu gestalten. Prinzipiell auf jeden Fall. Aber kommen wir dann zu dem Thema weitergehen, weil Sie haben einen wichtigen Punkt gesagt, auch diese Sprache beeinflusst Politik und Entscheidungen. Und das ist der wichtigste Punkt. Und dann sehe ich schon die ersten Handzeichen, habe ich gerade gesehen. Aber meine letzte Frage ist für mich sehr, sehr spannend. Welche Machtbeziehungen, welche Frage von sozialen Beziehungen, in der Macht sozusagen Ausdrucksformen findet in durch Kommunikation, wie das in der politischen Sprache funktioniert? Wie ist auch Macht, sind Machtfragen in der politischen Sprache verankert?
Naja, also wenn man Macht als ganz grob, Sie sind der Experte für Macht, Herr Mayer. Sie haben ein Modell dafür entwickelt und deshalb will ich nicht im Bereich der Machttheorie deletieren. Aber Macht ist, denke ich, im Kern ja der Ausdruck dessen, Einfluss auf andere Menschen ausüben zu können. Letzten Endes der Kern, der sich da drin verbirgt, und zwar einen Einfluss auszuüben auf konkrete Handlungsweisen, aber auch auf vielleicht auf Gedanken, auf Schlussfolgerungen, auf vielleicht sogar auf Emotionen, also sozusagen in diesem kognitiven Bereich auch in einem sehr umfassenden Sinne. Und wenn man das sozusagen mal als Bezugspunkt nimmt, dann kann man, glaube ich, in Bezug auf Sprache durchaus verschiedene Aspekte identifizieren. Die Ausübung von Sprache ist natürlich im Sinne von einer sprachlichen Steuerung etwas, was zunächst einmal auch auf der Ebene des Staates eine sehr fundamentale Rolle darstellt. Ich nehme beispielsweise momentan wahr, dass das Thema Verständlichkeit auf staatlicher Ebene, in staatlichen Institutionen, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wir haben überall in den Ländern Normenkontrollräte, wir haben einen Bundesnormenkontrollrat, wir haben Projekte und Initiativen in Ministerien und anderen Behörden, die sich auf sprachliche Verständlichkeit richten, im Sinne von teilweise auch sozusagen einer Art Übertragung des Gedankens des Verbraucherschutzes. Und das ist eben etwas, was, glaube ich, tatsächlich eine ganz wichtige Grundlage für die Ausübung im konkreten Sinne, in einem Steuerungssinne von Macht in einem demokratischen Staatsgefüge eigentlich darstellt. Tatsächlich die Partizipation, die tatsächlich auch immer hier eine Grundlage darstellt, auf dem Wege der sprachlichen Teilhabe, der Verständlichkeit auch wirklich sicherzustellen. Ich glaube, das kommt langsam immer mehr an und ist letzten Endes, glaube ich, ein Element dessen. Es gibt andere Aspekte, die hier natürlich eine Rolle spielen. Der ganze Bereich der Ausübung von, sagen wir mal, Beeinflussung anderer Menschen im Bereich der Rhetorik, im Bereich der sprachlichen Gestaltung. Und wir haben vielleicht auch eine ganz elementare Ebene, die mich auch sehr interessiert, insbesondere als Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache, nämlich die Kontrolle der Sprache selbst. Normierungsfragen, Sprachpolitik, Themensetzung, die sozusagen im materiellen Sinne sich auch auf Sprache beziehen und die man auch in diesem Sinne, selbst in Deutschland, wo das keine besonders ausgeprägte Tradition hat, doch nicht zu unterschätzen sind.
Sehr, sehr spannend. Ich habe schon andere Fragen in meinem Kopf, aber ich schaue mal auf Magdalena und dann schaue in die Runde. Wie sieht's aus mit Fragen?
Das war Herr Neukirchen, glaube ich, der sich gemeldet hatte eben.
Ja, danke. Ja, vielen Dank. Ich hatte etwas technische Schwierigkeiten. Ich bitte um Entschuldigung. Verständlichkeit der Sprache, Herr Professor Lobin, und gleichzeitig aber auch politische Vorinformation haben wir ja sehr deutlich erlebt, zum Beispiel bei dem Versuch, Gesetze mit einer normativen, positiven Titulatur zu versehen.
Oh ja.
Kita-Gesetz zum Beispiel. Und hier haben Sie all diese Dinge, die Sie eben sehr differenziert dargelegt haben. Einerseits der Versuch der positiven Voreinnahme. Zweitens einen Begriff summarisch über ein Gesetzgebungsvorhaben zu stellen mit Wertungen, ohne dass dann die übrigen Einzeldinge konkretisiert werden, die ja viel relevanter sind als eine solche, ich sag mal, positive Titulatur. Und zum Zweiten auch eine polarisierende Sprache. Denn das erinnert mich so an den Versuch, des Deutschlandfunks Nachrichten in einfacher Sprache. Man verdummt hier regelrecht bei diesem sehr wichtigen Bereich Kita das allgemeine interessierte, aber insbesondere kritische Publikum. Was sagen Sie zu diesem Versuch, Sprache als Macht?
Ich glaube, da muss man differenzieren. Ich glaube, es gibt tatsächlich einen wirklichen Kernbereich sprachlicher Verständlichkeit, der auch zum Beispiel von sprachwissenschaftlicher Seite gemessen werden kann, was beispielsweise die Komplexität von sprachlichen Konstruktionen betrifft, der Häufigkeit, also Verständlichkeit von Wörtern und ähnliches mehr. Also das ist etwas, was beispielsweise in Behördenschreiben eine Rolle spielt, was aber teilweise eben auch in der ministeriellen politischen Kommunikation tatsächlich eine direkte Rolle spielt und insofern auch wirklich ein sehr wichtiger Bezugspunkt ist, weil natürlich die Akzeptanz von sprachlichen, von politischen Entscheidungen damit steht und fällt, inwieweit sie überhaupt als solche auch verstanden werden. Und da ist natürlich die sprachliche Vermittlung an erster Stelle zu nennen. Was Sie jetzt angesprochen haben, den Aspekt der Benennung, ich kann Ihnen das sogar sagen, das Gute-Kita-Gesetz heißt ja offiziell das Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege, Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz, das ist das Gute-Kita-Gesetz, das ist ja politisches Framing. Hier haben wir es mit politischen Überzeugungs- bzw. Setzungsprozessen zu tun, die auch tatsächlich von der SPD seinerzeit unter Zuhilfenahme einer entsprechenden Kommunikationsagentur auch ganz bewusst in diesem Sinne zu einer Art, in diesem Sinne eines Framing-Prozesses auch ausgeprägt worden sind. Ich würde sagen, hier haben wir den Bereich der reinen Verständlichkeit verlassen und sind eher im Bereich der politischen Kommunikation in Hinsicht auf Überzeugungsarbeit. Und das ist eben etwas, was politische Kommunikation ausmacht. Das ist, glaube ich, nicht verwerflich. Das gehört dazu, abstrakte Sachverhalte in unterschiedlicher Weise mit Bildern, mit Narrativen, mit Metaphern zu versehen und darin dann praktisch die entsprechenden Schlussfolgerungsprozesse anzubinden. Aber in diesem Fall haben wir es tatsächlich, und das hat es ja auch, glaube ich, so umstritten gemacht. Der Otto Fricke zum Beispiel hatte ja, glaube ich, in der FAZ gleich mehrere Artikel zu diesem Thema, in dem er genau diese Gesetzesbenennungen auch kritisiert hatte. Und insofern ist da, gerade weil es eben sich auf ministerielle Kommunikation bezogen hat, sagen wir mal, vielleicht auch ein gewisser Sündenfall zu verzeichnen, der auch, soweit ich das wahrnehme, nicht in dem Maße auch weiterhin ja bis heute betrieben wird.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Neukirchen, für Ihre Frage. Vielen Dank, Herr Lübben, für Ihre klare Antwort. Ich war begeistert, wie Sie den gesamten Text, Gesetzesnamen des Textes wunderbar im Kopf hatten oder vor Augen hatten. Also ganz, ganz großartig. Aber Sie machen doch eine zweite wichtige, spannende Ebene auf. Sie unterscheiden zwischen Verständlichkeit, also Argumentationsebene, zur Ebene der Deutungshoheit.
Richtig,
ja. Eine ganz andere Form. Sie haben ja auch eine ganz spannende Diskussion in der deutschen oder in der europäischen oder in der globalen Politik, auch über Identitätspolitik mit der Herausforderung, wie gehen wir mit Gendersprache um? Das ist eine der höchsten Deutungsdiskussionen, die wir mittlerweile führen. Wie würden Sie dann dieses Thema aus Ihrer Erfahrung, die Frage von Identitätspolitik, von Gender-Herausforderung in der Sprachlichkeit bewerten? Ist das eher eine Frage von sprachlicher Verständlichkeitsherausforderung? Geht es ja um Deutungshoheitsfunktion? Sie haben ja auch in Ihrem neuesten Buch darüber geschrieben. Wie bewerten Sie die Diskussion, die ja sehr emotional hier in Deutschland oder auch in ganz Europa geführt wird?
Ja, ich habe mich ja in meinem Buch dafür interessiert, was für Themen es sind, was für sprachliche Themen es sind, die zu solchen sehr emotionalisierten, intensiven Auseinandersetzungen führen. Und das ist nicht nur im Bereich des Genderns so. Wir haben ja historisch gesehen, kann man jetzt schon fast sagen, in den 90er Jahren auch die Rechtschreibreform beispielsweise gehabt. Da gab es zwar die sozialen Medien noch nicht, aber wenn es die gegeben hätte, würde es da genauso hoch hergegangen sein, wie das vermutlich heute in der im Bereich der gendergerechten Sprache geschieht. Das sind sehr umfassende Themenkomplexe, die in meinen Augen weit über das Sprachliche hinausreichen, bei denen aber sprachliche Fragestellungen eine symbolhafte oder eine symbolhafte Aufladung erfahren, um über eine ganze über den ganzen Bereich insgesamt zu sprechen. Wenn wir also über den Bereich der Gendersprache uns auseinandersetzen in Diskussionen, denn ist, und das kann man eben auch tatsächlich in der politischen Debatte sehr gut nachzeichnen, normalerweise nicht einfach immer nur das Thema, die sprachlichen Formen und ob nun ein Genderstern tatsächlich von dem Rat für deutsche Rechtschreibung an den und den Stellen zugelassen wird oder nicht und ob es nun Formen im generischen Maskulinum gibt oder nicht und welche Formen gibt es nur im Maskulinum und welche anderen nicht und so weiter. Also die linguistischen Fragestellungen. Die Diskussionen gehen ja sehr schnell weit darüber hinaus und werden zu ziemlich grundsätzlichen Diskussionen in Bezug darauf, wie wir eigentlich unsere Gesellschaft sehen. Und ich glaube, das ist das, was derartige Diskussionen so schwer macht, was diese Diskussion so schwierig macht zu führen. Denn es werden in ihr gleichzeitig Fragen beispielsweise der Familien und der Familienpolitik und Gesellschaftspolitik verhandelt. Es werden in ihr Positionierungen in Milieus ausgehandelt. Es werden im Grunde genommen hier unterschiedliche Grundauffassungen, wie wir in dieser Zeit leben wollen, geradezu gegeneinander gestellt. Und das Ganze gerinnt geradezu in dem einen Zeichen des Gendersterns oder auch auf der anderen Seite in dieser einen einzigen Konstruktion des generischen Maskulinums. Beide sind völlig überhöht in ihrer Funktion, in ihrer Bedeutung und beide werden wie Feldzeichen in die Schlacht hineingetragen, um diese Gruppen und diese Bereiche zu kennzeichnen. Und ich glaube, ich habe sehr viel gelernt, muss ich sagen, durch die Lektüre der Bücher von Andreas Reckwitz, dem Soziologen von der Humboldt-Universität Berlin, der ja gesagt hat, dass insbesondere in der Mittelschicht, er nennt das sogar Mittelklasse, es, und nicht nur in Deutschland, sondern in allen ja westlich geprägten Ländern so im Wesentlichen, es sich Ausdifferenzierungsprozesse in den letzten 30 Jahren entwickelt haben und gezeigt haben, die tatsächlich zu einer Spannung in der Gesellschaft geführt haben, die einerseits das politische System durchaus vollständig zerrüttet haben. In Frankreich kann man das besonders gut sehen. Auf der anderen Seite eine bürgerliche Bewegung, La France en Marche, auf der anderen Seite der Rassemblement National, eine rechtsgerichtete Partei, die im Grunde genommen das überkommene Parteiensystem des Landes komplett aufgelöst hat. Und diese grundlegenden Strömungen, die nicht immer natürlich auch mit politischen Extremen zwangsläufig verbunden sein müssen, haben ganz viele eigene Charakteristika. Reckwitz spricht auch hier von eigenen kulturellen Auffassungen. Einerseits in der traditionellen Mittelklasse diejenigen Auffassungen, die vielleicht eher mit dem traditionellen Bürgertum verbunden sind, mit dem Wertesystem, vielleicht auch mit Religion, mit dem Wert der Bildung beispielsweise, der klassischen Bildung. Und auf der anderen Seite die internationalisierten Eliten oder bürgerlichen Kreise eher gesagt, die in den Städten leben, in den Großstädten leben, geprägt sind vielleicht auch von Internationalität in ihrem Umfeld, die sozusagen für die das ganze Leben ein Manufaktumkatalog ist oder ein Lufthansa-Magazin, wo all diese Elemente, die dort immer beschrieben werden, alle zusammengefügt werden und eine Hyperkultur bilden, so wie Reckwitz das bezeichnet. Und wenn man sich das anschaut, dann können wir da auch eine gewisse Kongruenz erkennen zu derartigen Einordnungen sogar im Bereich der Wertung von Gendersprache, die hier vorgenommen wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was eben eine solche Diskussion heute prägt, was sie so komplex macht, wo auch vielleicht der Begriff der Identitätspolitik gar nicht mehr ausreicht. Ich habe das, muss ich sagen, auch gedacht, habe ich auch im Buch geschrieben, komme da mittlerweile fast so ein bisschen ab, weil doch auch viele berufene Leute auch mit guten Argumenten geltend machen, zu sagen, dass eigentlich nicht im Zentrum überall immer nur die Identität steht, ganz abgesehen davon, dass wir eigentlich eher auch von Intersektionalität in vielen Bereichen ja ausgehen müssen. Und in diesem Sinne vielleicht wir auch, sagen wir, mit klassischem soziologischem Instrumentarium, mit den Veränderungen in der Gesellschaft, die sich hier vollziehen, die sich auch als kulturelle Weltsichten äußern, die dann in diesen Positionen dann auch münden, vielleicht wir auch viel weiterkommen.
Vielen Dank, Carlo Bin. Ich denke, es ist eine sehr ausgewogene Positionierung, die Sie gerade vorgenommen haben. Reckwitz spricht ja bewusst von Singularitäten, aber ich sehe gerade, Bettina Rissel aus Wien will eine Frage stellen, aber ich will am Schluss den letzten 15 Minuten, die uns noch bleiben, da ein bisschen drauf gehen. Singularitäten und die Politik muss Mehrheiten bilden, muss Mehrheiten schaffen. Und da müssen wir noch mal ein bisschen reden drüber, wo Sie die Balance sehen, aus das Ausgleichen in der Sprachlichkeit, wo wir sagen, wir müssen ja Politik in einer parlamentarischen Demokratie für die Mehrheit machen. Aber bevor Sie antworten, müssen Sie eine weitere Frage erlauben, oder, Magdalena?
Ja, genau, wir haben genug Zeit, glaube ich, auch noch. Ja, gerne, Frau Riesel.
Vielen herzlichen Dank. Ich möchte hier keine Gender-Debatte vom Zaun brechen. Es würde mich nur etwas interessieren, wie Sie das einschätzen. Nachdem in meiner Zeit, als ich im österreichischen Frauenministerium tätig war, haben wir sehr, sehr viele dieser Debatten geführt und Gender und Frauenbeteiligung, also nicht Gender, sondern Frauenbeteiligung beginnt bei der Sprache, war sehr, sehr oft hier auch ein Argument, das vorgebracht worden ist. Ist das wirklich ein valides, belastbares Argument, zu sagen, wenn wir immer, also das Argument war ja immer und ist auch nach wie vor, wenn Frauen einfach nicht genannt werden, und ich lese es hier auch im Chat, dass das auch hier thematisiert wird, wenn Frauen einfach nicht genannt werden, dann ist auch die gesellschaftspolitische Teilhabe, die Teilhabe an Machtstrukturen schwieriger zu erreichen, als wenn sie dann auch explizit mit angesprochen werden. Gibt es hier eine wirklich evidente Aussage dazu? Ist das belastbar?
Ja, das ist durchaus ein Thema der Forschung und auch nicht erst in den letzten Jahren. Letzten Endes die Frage, bringt das sprachliche Gendern etwas oder nicht? Wobei man natürlich differenzieren muss, geht es um Männer und Frauen, geht es um die sozusagen die Vielfalt der Geschlechter jenseits der Binarität, das sind zwei eigentlich ziemlich unterschiedliche Aspekte ja, aber gerade zu der Frage Kennzeichnung von gemischten Gruppen, Ansprache von gemischten Gruppen, gibt es in der Tat eine ganze Reihe von Forschungen im Bereich der Psycholinguistik. Seit den Nullerjahren Studien von Gükax et al., die haben sich beispielsweise empirisch mit einer ganzen Reihe von Studien damit befasst, wie sozusagen die Geschlechtswahrnehmung in der Sprache ist, im Deutschen, im Englischen, im Französischen, in anderen Sprachen, und sind recht deutlich darauf gekommen, dass im Deutschen im Gegensatz zum Englischen das grammatische Geschlecht tatsächlich die Geschlechtsvorstellung in bestimmten Szenarien prägt. Im Englischen ist das nicht so, wenn Sie da bekanntermaßen ja eben nicht Personenbezeichnungen gendern, jedenfalls nicht die allermeisten, dass sie dann tatsächlich durch entsprechende Assoziations- und Reaktionstests, die dann angestellt werden, durchaus feststellen, da ist tatsächlich die inhaltliche Aussage, das soziale Geschlecht im Vordergrund, während das im Deutschen durch das grammatische Geschlecht überdeckt wird. Oder Studien, bei denen wirklich auf eine sehr raffinierte Art und Weise auch geguckt wird, wie verankert sind eigentlich Geschlechtsvorstellungen in der Sprache. Da gibt es zum Beispiel eine Studie, die schon im Jahr 2002 von Serra et al. Durchgeführt worden ist. Da ging es darum, Begriffe mit sozusagen Comicfiguren, die aus bestimmten Objekten abgeleitet sind und die in verschiedenen Sprachen mit unterschiedlichem Genus versehen sind, also zum Beispiel une assiette und un plateau, der Teller, auf Französisch und auf Spanisch, mit Stimmen zu belegen. Solche Comicfiguren, die keine Geschlechter haben, mit Stimmen zu belegen. Und, oh Wunder, was glauben Sie, die Assiette wird natürlich mit einer weiblichen Stimme belegt und der Plato mit einer männlichen Stimme von Sprechern in diesen Sprachen. Also das sind einfach Dinge, da gibt es wirklich sehr, sehr viel Evidenz, die man geltend machen kann in diesem Bereich. Ein zweiter Bereich, der hier zu nennen ist und der wirklich auch ganz interessant ist, das ist aus dem ökonomisch-gesellschaftlichen Bereich. weil ja immer gesagt wird, die ganzen Gleichstellungsmaßnahmen, das bringt ja alles nichts, wenn es nur sprachlich ist. Und deshalb kommt es auch auf die Sprachlichen gar nicht an. Der Punkt ist der, dass es natürlich nicht allein auf die Sprachlichen ankommt, aber interessanterweise es immer auch eine Wechselbeziehung gibt in Bezug auf die Teilhabe von Frauen in Sprachen, in Gesellschaften mit Sprachen, in denen die Geschlechter sprachlich differenziert werden. Und das sind außerordentlich interessante, neuere Studien, in denen gezeigt wird, je stärker in einer Sprache, in einem größeren gesellschaftlichen Zusammenhang die Geschlechter sprachlich markiert werden, desto größer sind die Teilhabeunterschiede zwischen den Geschlechtern. Und das ist in einer Studie mit über 4000 Sprachen hinweg untersucht worden. Und 2020, Jacques Jähler und Osier haben sich dazu geäußert. Und das ist etwas, was ausgesprochen überraschend ist und was eigentlich den Kritikern, das bringt doch alles nichts, doch den Wind aus den Segeln nimmt. Allerdings haben wir natürlich auch wenig kausale Zusammenhänge, die man hier nachweisen kann. Es ist sozusagen ein gesellschaftlicher Zusammenhang. Und man sollte vielleicht das so sehen, dass wenn wir in einer Gesellschaft uns den Prinzipien der Gleichstellung verpflichtet sehen, dass es dann wenig Sinn macht, in Bezug auf sprachliche Formen der Gleichstellung die Signale in eine ganz andere Richtung auszurichten. Und das ist, glaube ich, das, was man vielleicht aus diesen Studien mitnehmen kann. Es sollte schon zusammenpassen, was wir insgesamt machen mit politischen, mit rechtlichen Maßnahmen und mit sprachlichem Gebrauch.
Wir haben dazu noch eine ganz interessante Frage auch aus dem Chat, die auf den Punkt der Repräsentation dann auch von Sprache eingeht. Also jetzt, wenn man einen Vergleich herzieht, dass man sagt, bei Gesundheitspolitik fordert man nicht, dass Kranke im Parlament sitzen, bei der Schulpolitik nicht, dass Schülerinnen am Tisch sitzen. Inwieweit sehen Sie das relevant jetzt für die Sprachpolitik und die gesellschaftlichen Gruppen, die durch Sie repräsentiert werden sollten? Ist das ein valider Vergleich?
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, das Argument, ehrlich gesagt.
Herr Burkhardt, vielleicht wollen Sie Ihre Frage auch...
Ja, genau. Jetzt darf ich mir zwar nicht meine Kamera anmachen, aber mein Mikrofon. Das ist ja schon ein Schritt in die gute Richtung. Die Frage, das ging ja damals um dieses Gedicht einer schwarzen Frau, was dann übersetzt wurde von einer Übersetzerin, die, glaube ich, zwar Frau war, aber weiß. Ja, wo dann eben diskutiert wurde unter dem Stichwort kultureller Aneignung, wer kann eigentlich sozusagen wen repräsentieren? Wer kann wessen Texte genau übersetzen? Und das habe ich nur so ein bisschen übertragen in den politischen Raum. Also wir repräsentieren ja nicht immer nur Gleiche durch Gleiche. Ja, also das, ne? Ich fühlte mich durch eine weibliche Angela Merkel, eine Wissenschaftlerin, eine konservative Frau, was ansonsten überhaupt nicht meine Richtungen sind, gut repräsentiert. Das wollte ich nur mal in die Diskussion reinbringen, weil das ist immer so ein naives Verständnis, es können nur dieselben repräsentieren. Ich fände eine Welt, ein Parlament, in dem nur Aljoscha Burchert sitzen würden, fände ich schrecklich. Ja, also das wollte ich nur mal reinschmeißen. Das war nicht direkt eine Frage.
ja, vielen Dank. Schön, Sie zu sehen, Herr Burchert. Wir kennen uns ja auch aus anderen Zusammenhängen. Das DFKI ist hier also auch vertreten, wunderbar. Ja, damit haben Sie natürlich recht. Und ich glaube, das ist auch natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, wenn es um eben derartige sprachliche Umsetzung von Beteiligungs- und Partizipationsfragen geht. Diese Geschichte mit dem Gedicht ist, glaube ich, auch so eine der Angelegenheiten, bei denen man durchaus auch ein bisschen genauer hinschauen muss. Denn die weiße Übersetzerin ist Teil eines Teams gewesen. Und es ging tatsächlich um gewisse Ausdrücke, die auch sehr spezifisch eben in gewissen schwarzen Communities im amerikanischen Raum tatsächlich verwendet werden. Und hier, sagen wir mal, auch aus diesen Gründen teilweise entsprechende Argumente geltend gemacht worden sind. Aber grundsätzlich stimme ich Ihnen natürlich zu, dass man da natürlich auch, was eben solche identitätspolitischen Anliegen betrifft und derartige, sagen wir mal, auch vielleicht auch Auswüchse, könnte man auch sagen, das natürlich auch etwas ist, was in einer Demokratie, in einer repräsentativen Demokratie natürlich auch nicht geschehen darf. Insofern sind wir da, glaube ich, auch einer Meinung.
Ich denke, wir alle sind uns einer Meinung in der Frage. Aber wir müssen auf die Uhr schauen. Aber eine spannende Frage Sie haben von Kontrolle von Sprache gesprochen. Mal ganz kurz für uns, Sie haben auch vom Normenkontrollrat von verschiedenen Einrichtungen gesprochen. Wie funktioniert eigentlich Kontrolle oder Push-Kontrolle in Über- und in Sprache? Das ist ein ganz spannender Punkt.
Ja, die geschieht eigentlich erstaunlich wenig. Wir haben ja im deutschen Sprachraum nur einen einzigen Bereich, in dem wir tatsächlich normierend tätig sind. Und das ist der Bereich der Rechtschreibung. Da gibt es ein zwischenstaatliches Gremium, den Rat der deutschen Rechtschreibung. Der hat hier seine Geschäftsstelle am Institut für deutsche Sprache, 40 Mitglieder aus den 7 deutschsprachigen Ländern. Und die befinden über Änderungen der Rechtschreibung und Zeichensetzung und geben den beteiligten staatlichen Stellen dieser 7 Länder entsprechende Berichte ab, über die dann befunden wird. Alles andere, Wortschatz, Grammatik, Sprachgebrauch, Anredeformen oder sonst was, ist im deutschen Sprachraum nicht geregelt. Es gibt bestimmte Bereiche, da gibt es hier und da mal eine DIN-Norm oder so etwas, aber wir haben im allgemeinsprachlichen Bereich keine Regelung. Das ist in vielen anderen Sprachen anders, gerade in den Sprachen, die als Nationalsprachen ausgebaut worden sind, das Dänische zum Beispiel, da haben sie ein nationales Wörterbuch, sie haben eine Grammatik, eine offizielle staatliche Grammatik, selbstverständlich eine Orthographie und vieles andere mehr, das dort als Normierungsinstrumente tatsächlich entwickelt worden ist. Das Deutsche unterscheidet sich sehr stark dadurch, weil wir so spät ein Staat geworden sind. Als 1871 das Deutsche Reich gegründet worden ist, war die deutsche Sprache praktisch schon fertig. Sie musste nicht mehr normiert werden. Es bestand einfach kein Bedarf mehr, da eine einheitliche Sprache zu entwickeln. Sie hatte sich in den Jahrhunderten zuvor ganz von selbst normiert, in einem kulturellen Ausgleichsprozess. Und das unterscheidet das Deutsche fundamental von der Art und Weise, wie sich das Französische entwickelt hat, das ja aus einer Vielzahl von Regionalsprachen sozusagen sich herausgemändelt hat. Und zwar nicht nur evolutionär, sondern massiv durch Einflussnahme von ganz konkreten Menschen, etwa der Académie Française, aber auch einiger Grammatiker. Und das Ganze eben in Abgrenzung zu den anderen Sprachen, die im französischen Sprachraum, im heutigen französischen Sprachraum, eine ganz große Präsenz hatten. 1789 noch hat nur die Hälfte der französischen Bevölkerung Französisch gesprochen. Mehr war das noch nicht durchgedrungen. In Deutschland sind immer deutsche Dialekte gesprochen worden. Die Standardsprache hat vielleicht länger gebraucht, um sich durchzusetzen und zu bilden. Aber die Dialekte waren alle schon da. Und insofern haben wir in Deutschland eine sehr ausgeprägte Tradition, wenn Sie so wollen, sprachlicher Basisdemokratie, die in kaum einem anderen Land in einem so hohen Maße ausgeprägt ist und bis heute durchschlägt, wenn wir uns anschauen, wie wenig sprachliche Steuerung und wie wenig sprachlich steuernde Institutionen wir heute haben.
Ja, Robin, das war ein perfektes Schlusswort, wo Sie uns sagen, unsere parlamentarische Freiheit einem zurückgeben, indem Sie sagen, wir hätten eine enorme sprachliche Basisdemokratie in der Verwendung, Umgang mit der Sprache. Ich glaube, was kann es Besseres geben, als diesen grundliberalen Freiheitsgedanken am Schluss zu haben für eine parlamentarische Demokratie und für die Herausforderungen, die wir alle haben werden in den nächsten Wochen, Monaten, auch mit diesen Herausforderungen von Parteien in den Spektren, wie auch die Diskussion um Corona und andere Fragen, da voranzukommen. Ich denke, mit diesem wunderbaren Abschlusswort sagen wir herzlich Danke. Wir haben uns sehr gefreut, Herr Professor Lubin, dass Sie heute dabei waren, so engagiert sich uns gezeigt haben und spannend diskutieren konnten. Auch unseren Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten herzlichen Dank. Wir machen im Januar weiter. Wir, Magdalena und ich, wünschen alles Gute, schöne Weihnachten. Ja, und das letzte Wort könnt ihr, Magdalena.
Ja, vielen Dank für die sehr zahlreiche Teilnahme. Es war, glaube ich, eine super spannende Diskussion, die wir hier hatten. Vielen Dank, Herr Professor Lubin, für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Und ich freue mich auf das nächste Machtcafé, was dann im Januar stattfinden wird. Da gibt es dann Infos dazu natürlich über unsere Social-Media-Kanäle von Miller und Meyer. Wir werden auch wieder einladen über LinkedIn. Wir werden uns dann in den Bereich der internationalen Politik bewegen. Dazu gibt es dann bald mehr. Und ja, dann wünsche ich allen einen schönen Abend.
Vielen Dank. Tschüss.
Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Diskussion. Tschüss.
Danke sehr. Alles Gute. Tschüss.